Sie sind allein, liegen traurig auf der Yacht, denn die Welt ist ungerecht und kalt. Schau, wie viel Angst die Reichen vor der Vermögensteuer haben. Auf ihrer Rolex ist es 5:05. Sie haben geerbt.
Sie haben geerbt aus der Satiresendung Extra 3, Mitleid auf höchstem Niveau. Wir haben ja schon gehört in dieser Sendung vor einer halben Stunde etwa, dass 81% der Deutschen es als ungerecht empfinden, wie der Wohlstand im Land verteilt ist. Auch Christoph Trautvetter, Koordinator beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, könnte sich eine andere Aufteilung vorstellen. Schönen guten Morgen, Herr Trautvetter.
Guten Morgen.
Über Gerechtigkeit und wie die zu erreichen wäre, lässt sich ja trefflich diskutieren. Auch die Definition, finde ich, ist nicht so ganz einfach. Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln, das könnte eine Definition sein. Wie lautet Ihre?
Ist schwierig, genau zu definieren, was Gerechtigkeit heißt. Da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Aber ich glaube, wir sind uns in der Gesellschaft einig, und das ist auch mein Blick darauf, in einer reichen Gesellschaft sollte keiner unter Mangel leiden und ein würdevolles Leben führen können. Und gleichzeitig sollte eigene Leistung auch belohnt werden. Mhm. Und wenn man das richtig mixt, dann kommt man zu Gerechtigkeit. Aber ich glaube, am besten erkennt man, dass es ungerecht ist, wenn man sich die Zustände anguckt. Da ist egal, was man von Gerechtigkeit hält, wenn die Hälfte der Menschen kein Vermögen besitzt und 10% der Menschen so gut wie alles, also mehr als 2/3, dann sind sich, glaube ich, alle einig, dass das nicht gerecht sein kann.
Das ist ja schon ein interessanter Befund, dass wir hier nicht von einer eindimensionalen Angelegenheit sprechen, sondern von einem Mischungsverhältnis aus, nennen wir es vielleicht Fürsorge und Leistung und wie das miteinander ins Verhältnis zu setzen ist. Ich weiß, dass das Netzwerk Steuergerechtigkeit auf zwei Dinge setzt, wenn wir über Steuern reden, nämlich eine Reform der Erbschaftssteuer und eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Lassen Sie uns mit letzterer beginnen. Wie wäre so eine Vermögenssteuer Ihrer Ansicht nach auszugestalten?
Wenn ich darf, würde ich ganz kurz noch was vorschieben, warum wir diese zwei Steuern so stark in den Vordergrund stellen. Das hängt damit zusammen, dass sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Vermögen ist viel wichtiger geworden. Die Immobilienpreise sind gestiegen, die Aktienkurse sind gestiegen. Das heißt, wer in der Vergangenheit Vermögen besaß, der ist noch reicher geworden. Und die, die keins hatten, wurden weiter abgehängt. Und ob man sich eine Wohnung leisten kann in der Stadt, hängt davon ab, ob man geerbt hat oder nicht. Und nicht mehr so sehr von der eigenen Leistung. Und das wurde bisher aber im Steuersystem überhaupt nicht abgebildet. Das Steuersystem besteuert vor allen Dingen Arbeit. Und aus Vermögen und Erbschaften kommt nur 1% des Steueraufkommens. Deswegen sagen wir also, diese Steuern müssten wieder mehr Bedeutung bekommen. Und wir können es einfach so machen, bei der Vermögenssteuer, wie es schon 1997 war oder bis 1997 die ganz ähnlich ausgestaltet.
Ist es nicht ungerecht aus Sicht der Vermögenden, wenn sie deren privates Vermögen vergesellschaften wollen?
Wir sagen ja nicht vergesellschaften, sondern wir sagen, einen Teil der Vermögenserträge, den wollen wir besteuern. Wir wollen einen Teil des Vermögenswachstums besteuern. Und das sorgt aber in den Ausformungen, wie wir sie diskutieren, nicht dafür, dass diese Vermögen verschwinden, sondern das sorgt nur dafür, dass sie langsamer wachsen.
Oh.
Wir haben ja den Vorschlag, Milliardäre zuallererst zu besteuern. Das heißt, ab einem Vermögen von 100 Millionen Euro sollen 2% Vermögenssteuer fällig werden. Und wenn das Vermögen jedes Jahr, das ist im Schnitt bei diesen großen Vermögen so um 7 oder 8% wächst und wir davon 2% wegnehmen, dann wächst dieses Vermögen eben nur noch um 5 oder 6%. Das ist immer noch viel zu viel und immer noch genug, damit die Milliardäre auf ihrer Yacht in Ruhe leben können, würde aber für uns als Gesellschaft 20 Milliarden Euro Mehreinnahmen bedeuten, allein von diesen 5.000 Menschen, die davon betroffen werden.
Das heißt, Sie wollen nicht den kompletten Rahmen abschöpfen, sondern einen Teil des Rahmens. Sicher haben Sie durchgerechnet, was ein aus Ihrer Sicht sinnvolles Modell der Vermögenssteuer einbringen würde. Welche Spielräume würde der Staat sich damit verschaffen?
Also es hängt ganz davon ab, was man sich traut. Also der Staat hat ja Steuereinnahmen von ungefähr 1.000 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt ganz vorsichtig dran geht. Mehr ist in der aktuellen Situation leider nicht möglich und sagt, wir besteuern tatsächlich nur die 5000 reichsten Menschen, die Milliardäre, mit einer Steuer von 2%, dann kommen da schon mal 20 Milliarden rum. Das wäre also schon mal ein Anfang, aber das reicht nicht. Und wenn man eine Vermögenssteuer etwas konsequenter auch zum Beispiel bei den Milliardären bis zu 5%, also einen großen Teil ihres Vermögenswachstums tatsächlich abschöpft und auch noch ein bisschen weiter nach unten geht, dann sind aber auch bis zu 100 Milliarden drin. Das heißt, man kann 10% des Steueraufkommens ungefähr aus Vermögen erbringen und den Rest, der muss dann über Arbeit und Konsum weiterhin eingenommen werden. Aber 10%, das wäre so eine Zielgröße, wo wir sagen, da müssten wir uns als Gesellschaft eigentlich hinentwickeln.
Sag ich als Millionärin, okay, Herr Trautvetter, können Sie machen. Ich zähle zu diesen 5000 reichsten Menschen in Deutschland. Mein Kapital ist mobil. Ich suche mir dann angenehmere Gefilde im Ausland. Vielleicht ziehe ich auch gleich mit um oder suche mir zumindest eine nicht-deutsche Meldeadresse. Und auch der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt, solange Vermögenssteuer nur national geregelt wird, wird diese Steuer mit Sicherheit vermieden werden. Stellen Sie sich das zu einfach vor?
Also ich würde erst mal sagen, Sie sind bestimmt keine von diesen Multimillionären, über die wir sprechen, und kennen wahrscheinlich auch keinen. Also diese 5000 Menschen, die sind fast unsichtbar in unserer Gesellschaft und leben ein ziemlich anderes Leben. Aber von das Problem der Steuerflucht, das hat die deutsche Regierung schon 1970 bei der Erbschaftssteuer umgetrieben. Da ist es ja auch so, dass man der Erbschaftssteuer durch Wegzug in die Schweiz entkommen konnte. Das haben früher auch viele Menschen gemacht. Ein Milliardär hat das gemacht, ist Herr Horten, der Hofhauseigentümer, ist einen Tag vor seiner Erbschaft in die Schweiz verzogen und hat dadurch 1 Milliarde D-Mark Steuern gespart damals.
Das spricht auch gegen ihr Konzept.
Das spricht nicht dagegen, weil damals hat die Regierung eine Lösung gefunden. Die hat so eine sogenannte Wegzugssteuer beschlossen, die dafür sorgt, dass ein Milliardär, der in Deutschland sein Vermögen aufgebaut hat und dann aber zur Weitergabe ins Ausland zieht, an der Grenze die Hälfte seines Vermögens abgeben muss. Und deswegen, diese Steuer, die gibt es bis heute, lohnt es sich für Milliardäre nicht, das Land zu verlassen, wenn die Steuer 2 oder 3 oder 4% beträgt. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen sie enteignen, komplett ihr Vermögen wegnehmen, dann sagen sie, dann gebe ich lieber die Hälfte ab und gehe ins Ausland. Das ist also schwierig, da müssten wir andere Wege finden. Auch das geht. Aber schon mit der jetzigen Wegzugssteuer können wir dafür sorgen, dass sich eben der Wegzug für die Milliardäre nicht lohnt.
Etwa 400 Milliarden Euro werden pro Jahr vererbt in Deutschland oder verschenkt. Das sagt das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Dabei zahlt die Mehrheit der Erbenden keine Steuern. Ja, logisch, gehört ja auch meiner Familie, könnte man sagen.
Ja, zunächst ist es so, dass 70% der Menschen in Deutschland gar nichts Relevantes erben. Das heißt, ein paar tausend Euro, vielleicht sogar Schulden. Und diese Menschen zahlen erstmal keine Steuern, weil es in Deutschland sehr, sehr großzügige Freibeträge gibt. Das gilt dann auch für die 30%, die etwas erben. Die können, wenn sie es richtig anstellen, 3, 4 oder sogar 5 Millionen steuerfrei übertragen. Und erst danach werden dann Steuern fällig oder für die entfernten Verwandten, die es nicht so geschickt angestellt haben. Und dann gibt es aber eine Regel, die dafür sorgt, dass ab 26 Millionen im Prinzip gar keine Steuern mehr fällig werden. Und das ist das größte Problem. Also wir haben sehr, sehr großzügige Freibeträge, deswegen muss sich keiner Sorgen um Omas Häuschen machen. Aber wir haben eben auch extrem großzügige Befreiungen für Millionen und Milliarden Erben und die müssen weg.
Also je mehr es zu vererben gibt, desto großzügiger die Regelung.
So ist es ungefähr. Also es gibt natürlich auch für die kleinen Erben sehr, sehr großzügige Freibeträge. Da ist es auch in Ordnung. Aber eben bei den ganz, ganz großen Vermögen, wenn wir auf den Steuersatz gucken, der da effektiv gezahlt wird, dann geht der erstmal nach oben und dann bei den ganz, ganz Reichen wieder nach unten. Und das ist, glaube ich, gegen jedes Gerechtigkeitskonzept, gegen jede Gerechtigkeitsvorstellung.
Wir wissen, dass die Menschen in Ostdeutschland keine oder sehr übersichtliche Erbschaften zu erwarten haben. Auch das Vermögen ist dort nicht so ausgeprägt wie in Westdeutschland, wo, wenn geerbt wird, das oft recht üppig ausfällt. Würde eine Erbschaftssteuer da dann sozusagen im Landesinneren, im Binnenvergleich für mehr Nivellierung sorgen?
So ist es. Und damit auch für mehr Gerechtigkeit, weil die Menschen in Ostdeutschland haben ja nicht weniger geleistet. Ja, die waren genauso Arzt oder haben genauso in einem Unternehmen gearbeitet oder auch nach der Wende versucht, eins aufzubauen, aber sie hatten einfach ein viel schlechteres Umfeld, viel schlechtere Startchancen. Und ich glaube, das Beispiel Ost-West zeigt genau, warum die Erbschaftssteuer so wichtig ist, weil eben die Erbschaftssteuer dafür sorgt, dass Leistung sich wieder mehr lohnt, ja, weil die Erben haben ja erstmal nichts dafür geleistet und die Eltern hatten oft Glück bei dem, was sie aufbauen konnten. Und die Erbschaftssteuer sorgt dafür, dass das ein bisschen dividiert wird. Das heißt, dass die Erben etwas weniger erben und die anderen aus dieser Erbschaftssteuer dann Bildung und andere Aufgaben für die anderen finanziert werden können.
Auch die Art, wie wir als Gesellschaft erben oder vererben, ob und wie das besteuert wird, hat ja Geschichte oder Kultur. Wir könnten von einer Steuerkultur sprechen. Wie ist die in Deutschland gewachsen? Wieso besteuern wir Vermögen und Erbschaften so ungern? Wir sind doch immer stolz auf unseren Mittelstand, also auf das Dazwischen.
Also wir besteuern Vermögen gar nicht so ungern. Die Vermögens- und Erbschaftssteuer, die gibt es schon seit mehr als 100 Jahren, also im Prinzip seitdem es den Nationalstaat gibt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir mal eine Phase, wo Vermögenssteuern mehr als 10% oder ungefähr 10% der Steuereinnahmen erbracht haben. Also wir waren schon mal da, wo wir jetzt auch wieder hinwollen. Wir haben eine lange Geschichte von Erbschafts- und Vermögenssteuern. Und es hat sich aber in den letzten 30, 35 Jahren so eine neoliberale Erzählung durchgesetzt, die gesagt hat, die, die Vermögen besitzen, das sind die Leistungsträger, weil der, der reich ist, der hat irgendwie was geschafft, der ist irgendwie besser als die anderen. Das hat sich durchgesetzt und hat sich eben auch dann aufs Steuersystem durchgeschlagen. Die Steuersätze für die Allerreichsten haben sich halbiert in den letzten 30 Jahren. Die Vermögenssteuer wurde ausgesetzt. Die Steuern auf Unternehmensgewinne wurden gesenkt, die Spitzensteuersätze sind runtergegangen. Das hat dafür gesorgt, dass also sich das Steuersystem in die falsche Richtung entwickelt hat.
Die schwarz-rote Koalition diskutiert das Thema natürlich auch. Hören wir uns an, was Olaf Gutting, CDU-Finanzpolitiker, während der Debatte zur Erbschafts- und Schenkungssteuer im Januar des Jahres zu sagen hatte.
Es gibt ja Gegner jeglicher Erbschaftsbesteuerung, haben wir gerade gehört, von rechts. Und es gibt Befürworter einer massiven Erhöhung der heutigen Steuer. Das findet man im Spektrum links von der Union. Und beide Extreme begründen ihre Auffassungen immer mit Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit oder konkret Wohlstandsverteilung, die können ja politisch, wie gehört, höchst unterschiedlich gefasst werden. Das macht es dann natürlich auch leicht zu sagen, die Konzepte der anderen, die ich nicht teile, die sind willkürlich. Lässt sich Steuerpolitik irgendwie objektivieren, also erfolgreiche von nicht erfolgreicher unterscheiden?
Also wenn Sie zu Gerechtigkeitsfragen einen Philosophen fragen, dann sagt er, es müsste eigentlich eine Erbschaftssteuer von 100% geben. Ja, weil es sind sich eigentlich alle Philosophen von ganz links bis ganz rechts einig, wenn es irgendwie Gerechtigkeit geben soll, dann zumindest Chancengerechtigkeit. Ja, also jeder sollte die gleichen Startchancen haben. Das sagt selbst der rechteste, liberalste Philosoph. Und dafür bräuchten wir eigentlich eine Erbschaftssteuer von 100% und sind in allen politischen Konzepten ganz weit davon entfernt. Und das hat wenig mit irgendwie Moral oder Philosophie oder Gerechtigkeit zu tun, sondern das ist tatsächlich einfach eine Verteidigung des Status quo. Also das, was wir bei den Rechten sehen, hat wie gesagt mit Moral oder Philosophie oder Gerechtigkeitsvorstellung nichts zu tun, sondern es ist ganz einfach eine Verteidigung des Status quo, wo sie sagen, wenn der Opa irgendwie es zu Reichtum gebracht hat und was geleistet hat, dann sollen die Kinder auch immer noch reich sein, egal ob sie was leisten oder nicht. Und egal ob andere Leute sich mehr angestrengt hatten, die Kinder, die mit Millionen ins Leben gehen, die haben das irgendwie verdient. Und das hat aber, wie gesagt, also in keiner Gerechtigkeitsvorstellung von irgendeinem Philosophen irgendwie eine Erklärung.
Über Gerechtigkeit oder das Empfinden von Ungerechtigkeit im Hinblick auf die Verteilung des Wohlstandes in Deutschland konnte ich sprechen mit Christoph Trautvetter. Er ist Koordinator beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Vielen Dank für Ihre Gedanken dazu.